Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
DRS 1, jetzt mit unserer Radio-Talkshow live aus dem Taburettli von Basel.
Persönlich. Esther Schneider im Gespräch mit Gästen.
Ich begrüße Sie ganz herzlich zum Persönlich aus dem Taburettli zu Basel. Meine Gäste sind Meret Weissecker, sie ist Spitzenköchin, sie ist in Basel geboren, im Tessin aufgewachsen, dort lebt und arbeitet sie auch heute noch. Sie hat lange ein Restaurant geführt, das Ponte dei Cavalli, eingangs vom Centovalli-Tal. Vor 3 Jahren hat sie im Blenio-Tal eine alte Villa gekauft, macht dort Tavolatas, was das genau ist, wird sie nachher sagen. Und sie gibt Kurs, Kochkurs, und sie macht Wanderungen mit Spezial. Das ist auch eine der Spezialitäten. Sie ist 49. Mein zweiter Gast ist der Hans-Uli Losli. Er ist Chef von Coop und das seit 12 Jahren sehr erfolgreich. Er hat Coop aufgebracht. Coop ist heute der zweitgrößte Grossverteiler in der Schweiz. Der Hans-Uli Losli ist 54, geheiratet. Er lebt zwürelos im Aargau und hat 2 Kinder. Herzlich willkommen. Hans-Uli Losli, haben Sie schon mal einen Salat gegessen mit Labkraut, Lindenblätter, Löwenzahn, ein bisschen Brennnessel drüber?
Nein, in dieser Form habe ich es noch nie gehabt. Ich habe in der Vorbereitung auf die Sendung ein bisschen über Frau Weissecker gelesen. Ich habe gesehen, dass das dort vorkommt. Und da ich ein schlechter Koch, aber ein guter Esser bin, könnte ich eigentlich bei ihr dann mal ein bisschen in die Kochschule gehen, dann könnte ich das auch noch lernen.
Also Sie könnten dann so die Unkräuter von Ihrem, ich weiss nicht, ob Sie einen Garten haben, so ein bisschen Unkräuter nehmen und mal ein bisschen das ausprobieren.
Sie wissen, wie das ist mit dem Garten. Ich habe einen Garten, aber dort schaust du, dass möglichst kein Unkraut ist.
Sind Sie also ein Unkrautvernichter?
Vielleicht lehre ich das gerade heute, so, heute Morgen. Oder?
Unkraut vernichten, macht das Sinn?
Relativ. Eigentlich ist es am besten, wenn man zuerst isst und den Rest tut man dann vernichten. Die meisten Unkräuter, die man hat im Garten, sind eigentlich essbar. Die kommen uns so nach, weil sie eigentlich sagen, juhu, mich kann man essen. Und das ist das lustig. Ist... Oder? Nach diesen Kurs gehen die meisten Leute heim und sagen, es ist so schön, jetzt habe ich keine Feinde mehr.
Keine Feinde im Garten?
Ja, man hasst ja die Unkräuter wie verrückt. Also man hasst sie wie den besten Baumtropf. Grauenhaft. Und wenn man eine feine Suppe isst davon oder ein feines Salötli macht mit blauen Herdöpfeln und Haselnussöl und 5 Minuten kochte junge Blätter vom Baum tropft, dann auf einmal hat man den gern.
Also eins ist sicher, wenn wir weiterhin zulassen, dann haben wir Hunger.
Ja, nachher haben wir Hunger. Wobei bei diesen Unkräutern, da muss man ja Unmengen essen, weil die wachsen eigentlich am besten im Garten, oder?
Ja, ja. Aber ich meine, die sind nahrhaft und so viel kannst du gar nicht essen. Man kann weniger Wildkräuter essen, als man zum Beispiel einen Kopfsalat könnte essen. Mhm. Weil die sind viel, es ist wie konzentriert, die Nährstoffe sind konzentriert.
Also es hat schon auch Ecken im Garten, wo ich froh bin, dass es ein bisschen Unkraut hat.
Was sind das für Ecken?
Ja, so die dünkelsten, die du am wenigsten gerne hinterher kriegst. Mhm. Und das deckt natürlich dann schon schön den Boden. Also das hat schon auch Vorteile, nicht nur Nachteile.
Gut, jetzt, wenn Sie dann noch jetzt nach dieser Sendung gehen und dort etwa die ein Kräutchen nehmen, hat es dann vielleicht ein bisschen weniger dort. Haben Sie ein Lieblingsessen, Hans-Uli Losli?
Es gibt vieles, was ich gerne habe. Ich habe sehr gerne italienische Küche, also oder auch Tessiner Küche. Das ist ja sehr nah beieinander, verwandt ein Stück weit mindestens. Es hat Lieblingssachen dabei, ist klar. Ich habe sehr gerne Teig geworden. Ich habe aber auch gerne ein Stück gutes Fleisch, sage ich auch ehrlich.
Und was wünschen Sie sich am Geburtstag? Dann hat man immer so
also als Bub habe ich immer mir Pastetli gewünscht.
Pastetli?
Jawohl.
Mit Erbsen und Rüebli?
Ja, und, oder mit Kalbfleisch damals. Das war damals noch etwas, gewesen, dass Kalbfleisch bekommen hast, weil das hat es nicht jeden Tag gegeben. Und ein bisschen später ist dann natürlich, wie jedem Jungen, ist Schnitzel und Pommes frites gekommen. Oder? Das ist sicher auch etwas, was dazugehört.
Und was essen Sie heute an Ihrem Geburtstag?
Nichts Spezielles.
Also kein, wirklich
nein,
so, muss ich sagen, das ist mein absoluter Lieblingsessen.
Nein.
Jetzt zu diesen Wildkräutern. Ja. Jetzt ist ja die Saison bald vorbei. Mhm. Wie machen Sie denn das? Sie haben ja Leute, die zu Ihnen kommen, die mit Ihnen gehen Wildkräuter sammeln. Dann ziehen Sie mit denen los. Sammeln Sie dann zuerst vor der Haustür oder gehen Sie da gerade in die Berge rauf?
Je nach Zeit und nach Kurs und so gehen wir, also meistens mal gerade einfach vor der Haustür. Ich habe etwa sicher 20 essbare Kräuter schon nur ums Haus herum. Also zum Teil eben im Garten, zum Teil unter Bäumen und in der Wiese und so. Und dann gehen wir, je nach Zeit, gehen wir dann noch auf andere Wiesen oder in ein Auenwäldchen oder in meine Lieblingsplätze sind eigentlich die, wo so Schutthalden, wo der Mensch immer wieder etwas kaputt gemacht hat und so, weil dort kommen ganz viele lustige Pflanzen, wo man eigentlich, wenn man zu fest aufräumt, hat man die gar nicht mehr. Hopfensprosse, eines von denen zum Beispiel.
Lassen Sie denn im Garten gar nichts abpflanzen? Lassen Sie es einfach wachsen?
Ja, ich habe jetzt vor 3 Jahren habe ich angefangen, zum ersten Mal einen Garten zu machen. Aber wenn Sie meinen Garten jetzt sehen, ich habe dieses Jahr gar noch nicht dazu gekommen, wirklich anzusehen, weil alles, was kommt, ich lasse versehen. Und dann, alles, was kommt, ist eigentlich essbar und muss ich noch zeigen. Und sonst. Es hat noch keinen Salatplatz eigentlich. Aber jetzt gehe ich dann mal rausputzen. Aber es kommt so vieles von meinem eigenen.
Also ich habe auch schon Bilder gesehen, wo sie zum Beispiel wie ein Reh Knospen von den Bäumen essen.
Ja, das ist wie der Preis nach dem ganzen frühen Frühling mit den bitteren Salaten. Ja, die heftigen hat dann irgendwann kommt die Linde und die kannst du einfach so ab den Bäumen essen. Und das ist so wie ein Preis, weil das ganz fein ist. Das ist wie schon Salatsauce dabei. Das ist dann so.
Kaufen Sie denn noch etwas überhaupt ein?
Ja, das ist wichtig für den...
Und wie? Natürlich eben im Frühling für die Kühe kaufe ich eigentlich immer nur so die Sachen dazu. Ricotta, Frischkäse, Butter, Rahm, Reis und Pasta. So. Und alles andere kommt von außen.
Da sieht man schon den Geschäftsmann, oder?
Ja. Unser Laden im Alvalia steht ganz in der Nähe von Frau Wiesegger, ihrem Haus.
Also Sie sind in dem Fall schon dort gewesen, in dem Laden?
Ja, klar. Ich war vor 4 bis 5 Wochen das letzte Mal dort gewesen. Wir haben ja noch Läden, die in diesen Tälern sind. Ja, also in Donjo haben wir noch einen. Wir haben einen in Malvalia, in Bodio, in Biasca. Also wir sind noch wirklich mit rund 800 so Lebensmittelläden in der ganzen Schweiz. Mhm. Bis zu hinterst hinter. Also Boschiavo wird noch jeden Tag angefahren. Oder auch das Münstertal. Oder?
Ich gehe eben dann doch öfters auf Biasca führen, weil ich Bio-Sachen kaufe.
Ja, das ist halt grösser dort.
Gibt es nächstens, wenn Sie jetzt so zuhören, bei Ihnen eine Wildkräuterabteilung?
Wir haben eine Kräuterabteilung in den ganz grossen Läden, die sogar so in einem Bewässerungssystem sind, dass sie einfach länger haltbar sind.
Aber die finden keine Lindenknospen und Ölzahn?
Nein, so extrem jetzt nicht.
Oder? Das sind aromatische Kräuter, oder?
Genau.
Dort gibt es eben immer wieder so Verwechslungen. Eins sind die aromatischen Kräuter, die man frisch oder getrocknet hat. Und das andere sind Wildpflanzen, das sind eigentlich der wilde Salat, wilde Spinat, wilde Spargel im gröbsten Sinn, im kulinarischen Sinn. Und das ist wie ein anderes. Unter diesen Wildsachen hat es dann schon noch aromatische Sachen, aber nicht.
Und das tun Sie alles frisch verwerten, haben Sie mir gesagt, das wird nicht getrocknet.
Nein, getrocknet sicher nicht. Also die aromatischen Kräuter kaufe ich, die von Profis getrocknet worden sind im richtigen Moment. Und wie ich gehe Salat pflücken draussen, ich gehe Spinat pflücken. Das Einzige, was ich jetzt angefangen habe, manchmal tiefgefroren, ist die weiße Melde, die ein Suchkraut ist im Garten, was so fein ist, besser als Spinat. Und den tue ich dann, bevor ich ihn ausrupfe, noch schnell.
Bleiben wir noch schnell bei diesen Wildkräutern. Sie gehen den Kurs und dann ziehen Sie, ich stelle mir das so bildlich vor, mit diesen Leuten, ich weiß nicht, haben die einen Körb dabei oder ziehen sie da los in die Wiese?
Alles sehr unromantisch. Wir steigen in das Auto mit Plastiksäcken in der Hand und gehen von Stück zu Stück, weil die Zeit vergeht sehr schnell, wenn man so in Gruppen ist. Da gehe ich einfach an Ort, wo ich weiss, an diesem kleinen Ort hat es sicher 10 Kräuter, die ich zeigen kann und genug Platz für alle, um zu pflücken. Also ist alles sehr unprosaisch. Also, wirklich Autostieg und so. Und jetzt die Letzten sind wir im Regen, alle mit Regen, Montur, Auto ein, Auto aus, Auto ist nachher ein Komposthaufen, aber
und ist Ihnen noch nie ein Bauer angerannt, weil Sie auf seinem Feld abgerasen haben?
Fast nie. Es ist mir auch schon passiert, hinterst in einem Machatal, dass so eine ältere Frau so von hinten mich hat verscheuchen wie ein Tier. Aber nein, meistens, entweder kenne ich den Bauer oder schaue wenn die Wiese grösser ist, gehen wir nicht mehr drauf oder bleiben an der Rand. Also dort zeige ich auch viel Respekt.
Mhm. Aber es ist ja so, dass die Leute, die zu Ihnen kommen, die Kräuter gar nicht kennen. Also da müssen Sie ja wahrscheinlich immer schauen, dass die nichts Giftiges reintun.
Ja, klar. Also das, ich mache da wirklich didaktisch gar nicht vor. Ich zeige das Kraut und sage, nehmt das in die Hand und seht wie die Form des Stängels oder schmecken dran. Oder jede Pflanze hat eigentlich sein Spezifisches, um es kennenzulernen. Und dann geht man das pflücken und alle von dem pflücken. Dann muss ich schauen, dann nehmen sie die zu alten, zu grossen Blätter oder nehmen viel zu viele Stängel und dann muss man es wieder rausziehen aus dem Säckchen. Aber ja, man geht so didaktisch vor. Und
ich kenne Leute, die von uns schon mal bei Ihnen waren.
Ja, Kräuter sammeln.
Ja, genau. Und der Chef und Tessin hat mir gesagt, also am Anfang habe ich gedacht, das wird irgendwie, du musst aufpassen, dass du nicht noch vergiftet bist am Schluss. Also er hat richtig Bedenken gehabt anscheinend, oder? Und sie hätten sich das nie können vorstellen, dass man überhaupt so gut nachher kann essen damit, oder?
Ja, ich sehe, wenn wir draußen sind, es sind ja zuerst mal 3-4 Stunden, wo man draußen ist, dann sehe ich all die Fragen zeigen in den Augen. Oder? Und so. Dann gehen wir heim, dann muss man das Ganze waschen und so das grüne Zeug und so, und dann wird das langsam verschnitten. Und immer noch all die Fragezeichen da und so. Und dann fange ich an kochen und zeigen und mit diesen feinen Öl. Ich habe eine riesige Schublade mit verschiedenen Öl und Essig und so. Und dann fange das an vorne und dann immer noch die Fragezeichen. Und dann endlich das Vorspeisenbuffet. Meistens sind so 18 verschiedene Sachen. Dann tut man sich bedienen, sitzt am Tisch. Hat vorher vielleicht schon ein Apéro mit irgendeinem Häppchen schon gehabt, wo dann schon mal ein paar Fragezeichen weniger. Und dann, wenn sie sitzen, dann...
Wenn sie mal sitzen und anfangen zu essen, geht es dann besser.
Ja, und dann glauben sie es dann langsam auch. Wenn du es nicht probierst, dann kannst du das gar nicht
glauben. Sie sehen immer noch sehr unwahrscheinlich aus. Hans-Uli Losi, Sie sind als Kind schon im Laden gestanden. Im Folgeladen von Ihrer Mutter. Ja. Sie hat Filialen geleitet. Ist das wahr? Das ist also kein Gerücht.
Nein, das ist kein Gerücht. Das ist... harten Alltag war damals. Also meine Mutter war Filialleiterin von einer Volksfiliale. Und wir hatten eine grosse Familie, weil ich 3 Geschwister hatte. Wir haben immer eine Lehrtochter, hat das damals geheißen. Heute dürfen wir das fast nicht mehr sagen. Im Betrieb gehabt, der bei uns auch gewohnt hat. Also meine Mutter hatte einen grossen Haushalt auf der einen Seite und auf der anderen Seite hat sie eben den Laden gehabt. Und eigentlich war das eine wie das andere. Es ist so ineinander eingeflossen. Oder? Am Morgen früh hast du zuerst im Laden geschafft, dann haben alle miteinander das Morgen gegessen. Dann ist, wir sind in die Schule, nach der Schule musste etwas müssen helfen daheim. Da hat gar kein Pardon. Ja, das war Kinderarbeit. Ja. Wobei sie sehen, mir geht es noch gut heute, oder? Das ist nicht so schlimm. Auf jeden Fall, das ist mir, werde ich nie vergessen, der Folgeladen war noch einer, den man bedient hat. Also die Kundin oder der Kunde ist ans Buffet angestanden quasi, oder? Und hat Bestellung aufgegeben. Und wir konnten dann können Reis abfüllen oder Mehl oder Zucker abfüllen. Das war natürlich ein Hit, oder? Wenn du so kaum hast über die Tresen nie gesehen, hast du etwas dürfen machen. Oder?
Also wo ist denn das Mehl, der Zucker und
das? Das hatte so Schubladen so hinten dran, so Schubladenstöcke. Und das war genau klar, wo ist der Grieß, wo ist das Mehl. Und es hat eine Sorte Mehl gegeben, nicht 50 Sorten, wie es heute gibt. Und eine Sorte Reis, oder, hat es damals. Und das hat man so bedient, oder? Dann hat es hinten durch einen Kühler gehabt, wo der Käse drin war und die Charcuterie, die man dann noch von Hand aufgeschnitten hat. Oder? Da waren wir noch zu jung am Anfang für das machen. Aber wir waren die zuständig für die Schublade bis auf eine gewisse Höhe. Weiter oben ist dann nicht mehr gegangen, weil du nicht rein hast schauen.
Also ich merke, das hat Ihnen gefallen.
Das hat mir gefallen. Am schönsten war, dass wir einen Haufen Leute kennengelernt haben, die man vielleicht sonst im Dorf nicht kennengelernt hätte. Das Dorf hat damals, Würlos, ist etwa 2000 Einwohner gewesen. Es war vor allem ein Bauerndorf damals noch. Und heute ist das eine grosse Gemeinde mit über 6'000 Einwohnern. Und das war wirklich etwas, das einem geblieben ist. Oder? Meine Mutter hat auch einen grünen Daumen gehabt. Sie hat viele Pflanzen rundherum. Wir mussten dann jetten, oder?
Ausreißen, statt gassen. Das
war mein Start. Und Blumen gespritzt jeden Tag. Oder? Weil mein Vater war unterwegs, er war im Aussendienst. Und er war eigentlich nicht viel daheim den Tag durch. Und so ist das eigentlich ein Familienleben am Abend mit Vater und am Tag durch hast du eigentlich Mutter immer, die war immer da gewesen, oder?
Jetzt ist das für Sie, ich meine, normalerweise so als Bub geht man ja lieber schutten oder weiss ich was machen oder im Wald rumstrielen, aber dann hier im Vollgeladen dann Reis rausgeben, mit Kunden schwätzen,
Ich habe jetzt auch geredet, so, als ich 10, 12 war, dann ist das auch etwas anders geworden. Dann hat es plötzlich Sport gegeben, dann hat es Kollegen gegeben, die einen Stellenwert übernommen haben. Aber trotzdem, bei uns hat es einfach gewisse Aufgaben gegeben, daheim, die musst du zuerst erfüllen, bevor du etwas anderes hast können machen. Und das war manchmal ein bisschen her und manchmal hast du auch geflucht darüber, ehrlich gesagt. Aber es hat dafür andere Seiten gehabt, die es auch wieder Vorteile gehabt.
Hat sie das geprägt?
Das hat mich geprägt, zusammen mit dem Sport, den ich dann später gemacht habe. Mein Vater war in der Kavallerie und hatte immer ein Ross. Und das Ross war so kein gross. Boipolia hat es geheißen, es war ein Fuchs. Und der hat mir immer Eindruck gemacht. Er war zwar ganz ein Lieber, aber einfach gross. Und dann haben wir auch gestürmt. Ich habe einen Bruder, der auch ein bisschen später dann ins Reiten reingekommen ist. Und dann hat uns der Vater ein Pony gekauft. Das vergesse ich auch nie mehr. Das Pony war ein halbes Ross. Also es war gerade so an der Grenze zu einem Ross. Und es war ein Rennpony, ein ganz verrückter Kaib. Und dann hat er den vom Vater, vom Markus Fuchs, hat er den gekauft und hat den heimgenommen. Und dann hast du so eine Probezeit mit dem gehabt. Und ich kann dir sagen, am Anfang hat der Kaib mich nur runtergeschmissen. Ich bin nie oben geblieben, ich bin immer runtergefallen. Und wir sind drauf und dran, den Vater den wieder zurückzugeben, das ist einfach nicht gegangen. Und einen Tag hat es gemacht, Klick, und dann ist es gegangen.
Dort haben sie wahrscheinlich gelernt, das so ein bisschen durchheben, etwas, oder so, auch mal, wenn man runtergerührt wird, wieder aufstehen.
Ja, und es hat auch Tränen gegeben, also ich mag mich noch gut erinnern, dann hast du es nicht mehr aufwählen, oder? Und eines Tages hat sie in diesen 10 Tagen einfach Klick gemacht.
Mit was hat das zurückgegeben?
Ich glaube, er hat akzeptiert, dass ich immer wieder gekommen bin.
Chef.
Das war eine Frage von Akzeptanz wahrscheinlich, oder? Er hatte so einen schönen Namen gehabt, er hat Baikal geheißen, also wie der Baikalsee. Er war auch ganz ein schöner Bursch gewesen. Und der hat uns nachher beide, mich und mein Bruder, später Sonntag für Sonntag an Ponyrennen haben wir können gehen. Dann haben wir dem Grossvater seinen Traktor gehabt, Bänne hinten dran und sind weiss der Teufel, wenn am Morgen losgefahren, dass wir irgendwo im Luzerner hinten an einem Ponyrennen haben können teilnehmen. Und das war das Größte.
Also haben wir jetzt so gehört, Ponyrennen dann eben im Laden kaufen. Was hat sie verkaufen? Wie hat sie das geprägt? Ich habe irgendwo mal gelesen, für sie war schon als Kind klar, dass sie mal in diesen Beruf einsteigen, Chef werden von so einem grossen Lebensmittelgeschäft.
Das ist einfach heute das zu sagen, im Rückblick. Oder? Damals hat es auch noch andere Gelüste gegeben. Die Frage war mal, machst du Sport oder machst du Beruf? Ich habe mich dann für den Beruf entschieden. Ich habe kaufmännische Lehre gemacht. Und bin dann eigentlich zuerst im Finanz- und Rechnungswesen-Thema gewesen.
Sie können gut Zahlen lesen, habe ich auch irgendwo gelesen.
Der Herr Schwarz, unser Finanzchef, sagt das an mich auch, ja. Das ist so. Wir zwei können das einigermaßen gut, ja, das ist so. Aus Zahlen ist ja immer etwas, wo eine Vergangenheit beschreibt. Zahl zu erreichen ist ja das, was man dann vorausschreibt. Oder? Aber es hat gewisse Warten einfach dran. Also jedenfalls habe ich zuerst in dem Finanzsektor geschafft, bin sogar in der BBC gewesen. Dem hat man früher nicht Braun Bewährung gesagt, sondern Badener Bastelclub. Dann hat es das wahrscheinlich in ABB dann umgewandelt. Das war so in der Region so ein Spruch über die BBC. Und ich bin dann von dort weg zum Uli Prager ins Möbig. Und ich hatte die Gelegenheit, viel zu lernen.
Was meinen Sie jetzt mit viel Lehren? Also das Lehren tut man überall, aber viel Lehren.
Er hat damals eine Produktionsfirma gegründet gehabt, und ich habe gelernt, wie man eine Küchenmarge erreicht.
Eine Küchenmarge?
Ja, wie machst du, dass es einigermaßen auf der Rechnung aufgeht am Schluss für den Wirt? Wie gehst du mit Waren um? Lebensmittel hat für mich die ganz andere Bedeutung nochmal bekommen. Das war nochmal etwas ganz anderes gewesen. Obwohl er ja viel auch in der Systemgastronomie gemacht hat. Er war immer ein Qualitätsfanatiker. Totaler Qualitätsfanatiker. Und wir haben damals in dieser Produktionsfirma, habe ich dann nebst eben Finanz- und Rechnungswesen dann die ersten Projekte machen, indem wir eine Glacé-Fabrik in Bürsheim gebaut haben. Und dort hat er dann das Möbig-Glacé ist dann dort daraus rausgekommen, Kaffee,
spannend, wo man gemacht hat. Sicher spannend sein. Am Anfang ist so etwas mit dabei sein.
Ja, das ist ganz spannend, ja. Und es hat nichts gegeben, was es nicht gibt. Es hat immer wieder neue Wege gegeben. Oder? Man hat nie gesagt, das geht nicht. Oder? Er war einer, der nie gesagt hat, das geht nicht. Oder? Man hat immer Lösungen gehabt.
das mit den Zahlen umgehen, das hätte Ihnen genützt, Meret Bissek,
ja, sehr wo
Sie das gebunden haben, Cavalli. Sie sind eine von den Ersten, die dort konsequent Bioküche angewendet hat in dem Restaurant, wo Sie übernommen haben im Tessin.
Ja, das ist so der Schritt. Ich habe ja vorher noch 3 Jahre das Buffet vom Dimitri Theater gekannt. Dort bin ich so ein bisschen reingeschliffert ins vegetarisch Kochen, weil dort hätte man ja nicht mal dürfen kochen. Also ich dachte, mache ich ohne Fleisch, das ist so ein bisschen so angetan. Und mit dem Ponte Cavalli habe ich den grossen Schritt gemacht. Bio hat dort natürlich noch nicht alles, noch nicht so viel gegeben in der Bioqualität, aber dort habe ich den Schritt gemacht.
Und das ist für viele Ihnen ein abschreckendes, also fast ein Schimpfwort.
Ja, am Anfang habe ich es gar nicht gesagt.
Dass Sie Bio kochen.
Ja, ja, das ist für viele Leute so, Bio-Bäck, was ist das? Und so. Also, es war wirklich ein Schimpfwort. Und dann langsam habe ich dann können so wenigstens den Gästen sagen und habe es dann langsam ein bisschen geschrieben, dass es so ist.
Wir haben eine Verbindung miteinander daraus, weil wir ja Slow Food Teil, wo
ja,
genau, bei Säcker ja dabei ist. Sogar aus dem gleichen, sage ich, aus dem Unser Nonetal kommt. Das für Farina Biona.
Bona,
ja, Entschuldigung.
Vielleicht muss man ganz kurz sagen, was Slow Food ist für die Leute, die das nicht wissen. Das ist so, also das ist wo man eigentlich den Genuss, wo man die regionale Küche wieder pflegt, regionale Produkte, auch den Genuss hochhalten. Das ist eine Bewegung, die es gegeben hat. In den letzten Jahren, in den letzten 15 Jahren?
Ja, es ist in Italien entstanden, als eigentlich Recht auf Genussbewegung. Und ist jetzt viel mehr. Es wird wirklich international immer stärker. Terra Madre, die Idee der Co-Produzenten, gut, fair und sauber, sind so die Schlagwörter.
Also es war eigentlich so eine Bewegung gegen den Fast Food. Also
einerseits, das ja,
alles vorfabrizierte.
Und am Anfang ist es sehr darum gegangen, Geschmackslehre, Laboratorio del Gusto sind so Geschmackserlebnisse, wo man lernt, Sachen degustieren. Nicht nur Wein, sondern dann auch Speck und Prosciutto und Käse und so. Und aus dem aus ist dann immer mehr geworden. Jetzt haben sie ja Università del Gusto in Polenzo auf die Beine gestellt. Seit 3 Jahren funktioniert der gastronomische Universität sogar, aber eben auf das andere ist einfach das mit den Produzenten, Kleinproduzenten aus der ganzen Welt, die sie fördern, unterstützen, mit der Idee, dass regionale Netzwerke aufbauen und dass wir als Konsumenten Co-Produzenten werden, im Sinn, dass wir wissen, was denn ihr Leben ist. Und das ist für mich der spannendste Teil von dem Ganzen.
Also es ist eigentlich ein bisschen zurück, ein Schritt zurück auch, oder? Ich bin auch an der Universität immer gesehen, damit wir überhaupt verstehen, wie das geht und funktionieren soll. Wir sind in der Slow Food Stiftung Schweiz vertreten, unterstützen das auch stark.
Haben Sie das angeregt?
Herr Beritz und meine Wenigkeit sind die gesagt haben, das probieren wir.
Warum? Mhm. Was haben Sie für ein
Interesse? Der Stiftungspräsident, der heisst Beres in der Schweiz, wo sie ist jetzt. Und er hat einmal einen Vortrag gehalten. Und so sind wir eigentlich darauf gekommen, dass wir gesagt haben, wenn wir schon auch auf der einen Seite mit Bio Swiss, ich sage jetzt Bio auch gefördert hat die letzten 16 Jahre, dass wir da noch einen Schritt zulegen könnten. Weil es ist natürlich noch mal ein Schritt mehr, es ist dann wirklich sehr viel oder ausschließlich Handarbeit drin, kleine Mengen, die so zur Verfügung stehen, nicht grosse Losgrössen.
Es sind auch sehr teure Produkte.
Es sind auch teure Produkte durch das. Also ich weiss jetzt gerade von dem Maismehl, das wir vorhin geredet haben, von dem Farina Bono, dass etwa 2000 Kilo produziert werden im Jahr. Aber da ist jetzt schon wieder ein Schritt vor sich, in dem, dass man sagt, es ist nicht nur aus geröstetem Mais ein Mehl gemacht, sondern man will ein Bier daraus machen. Glasse gibt es schon, das sollte dann auch in einer grösseren Anzahl können gemacht werden. Aber es hat es oder es hat es nicht, das muss man einfach wissen, vor allem bei den Frischprodukten. Wir haben 2 Brote unterschiedlich in den Regionen. Eins ist ein Urwalliser Brot, das es gibt, ein Roggenbrot, und das andere ist ein Münstertaler Brot. Aus Münstertaler. Da gibt es eine Begebenheit, das Brot wird jeweils unserem Chauffeur auf dem Pass oben vom Bäcker übergeben. Und das jeden Tag oder mindestens ein paar Mal in der Woche. Und das wird jetzt vertrieben nur in 2 Regionen. Wir hatten das auch nicht alles gesamtschweizerisch natürlich vertrieben.
Nimmt jetzt ein Wunder, wie der neue, also der Präsidium von der Cicit sind wir ja dran, ja, genau, jetzt. Wie denn das? Das wird, glaube ich, nur eine Woche gibt es denn die Würstchen.
Genau.
Im Oktober ist es dann, glaube ich. Ja. Die gibt es ja auch nur Oktober, November, Dezember.
Das sind, also sind das sehr saisonale Sachen.
Ja, ja, die gibt es nur dann. Und um überhaupt auf die Menge zu kommen, die ihr bräuchtet, haben wir gesagt, okay, in dieser Woche probieren wir es. Und sehen wir dann, was passiert, was die Leute dazu sagen.
Ich möchte noch mal schnell zu dem Restaurant Ponte Deca Valle. Sie haben dort, ja, eben, wir haben vorhin gesagt, angefangen mit Bio-Koche und sie sind aber immer in der roten Zahl, also sehr lange in der roten Zahl.
Lang, ja. Lang.
Also sie haben krüppelt, geschafft und hat am Schluss hat zu wenig rausgeschaut. Mhm. Das ist ja eigentlich ein Frust.
Ja, das ist, Gastronomie ist eigentlich ganz eine schwierige Sache. Also mein Restaurant dort war so ein typisches Familienrestaurant, wär's gewesen, wo funktioniert hat mit Mutter und Großmutter hinten dran, wo du führen holen, wenn es braucht und sonst nicht. Aber so in dieser Grösse Restaurant machen mit Angestellten, das ist einfach sehr, sehr schwierig.
Was haben Sie falsch gemacht, wenn man das sagen kann?
ich wüsste nicht, ob ich... Es hat einfach wahnsinnig viel Zeit gebraucht, bis ich bekannt worden bin. Genug bekannt, dass es öfters voll war. Ich habe Weekend war sehr voll und unter Woche ist es fast leer gsi und zum das, also so ein Ort müsste eigentlich immer, fast immer voll sein. Und dann kannst du arbeiten, dann kannst richtig.
Sind Sie nicht einfach ein bisschen der Zeit voraus gsi?
Sehr wahrscheinlich das auch noch. Mhm. Und ja, Tessin ist auch das. Oder ich habe dann, die ersten Jahre habe ich gefunden, nein, ich bleibe das ganze Jahr offen, ich mache nicht wie die anderen nur für Touristen und so, bis ich habe sehen musste. Ich muss zumachen im Winter. Dann habe ich angefangen, Kochkurse im Winter zu machen. Mit denen habe ich mich eigentlich gesponsert. Mit dem Kochkurs habe ich fast die Hälfte vom Umsatz gemacht. Also 8 Monate für Gloria geschafft. Und
anders haben wir gut, Sie haben aber auch sehr aufwendig gekocht. Sie haben ja so selber Tiere, auch noch, glaube ich, selber gemetzelt, selber Säue gehalten.
Also ich hatte immer 2 Säue gehabt mit dem Rest vom Restaurant. Ich habe selber, also von Getreide mahlen bis zu Glasse machen, zu Tagliatelle, alles eigentlich immer selber gemacht. Klar, es war eine sehr aufwendige Küche, aber ich mache es jetzt noch. Ich konnte dort einfach nicht den Preis verlangen, wo das bräuchte. Und ja, es sind verschiedene so Sachen. Oder einerseits habe ich wollen, populärer bleiben, habe nicht dazu stehen, dass das einen Preis hat. Es ist auch sehr schwierig, eigentlich jetzt noch den Leuten zu zeigen, was der Wert ist vom Essen. Für das Essen gibt man immer weniger aus, eigentlich. Und man merkt nicht, dass man eigentlich nur dank dem wirklich lebt. Man müssen das. Und darum bin ich auch bei Slow Food. Ich finde, die denken, also dort ist der Gedanke vom Wert vom Essen, der wieder viel grösser werden sollte. Dass wir für das auch bereit sind, viel mehr auszugeben. Klar, für gute Qualität, aber für das müssten wir viel mehr ausgeben. Dass auch die Bauern das wieder gerne machen. Das
ist ja so, vor keiner Generation zurück hat man 50% für die Lebensmittel ausgegeben von den Einnahmen, die man hatte, oder vom Portemonnaie, die man hatte. Und heute gibt man noch ungefähr 8-9% aus für Lebensmittel. Also das ist massiv. Es sind andere Sachen gekommen, die es früher natürlich nicht gegeben hat. Also wenn ich denke noch, Übermittlung, Telefonie, das war früher nicht. Im Vergleich zu heute, oder, gibt man da natürlich viel mehr aus, als das früher der Fall war. Und es ist eindeutig so, ich habe mich auch lang dagegen gewehrt und gesagt, es kann nicht sein, dass man eigentlich für die Lebensmittel nichts mehr ausgeben will. Oder? Mhm. Es war lange der Trend, nur noch billig.
Sie sind ja auch, aber Sie sind in dem Trend auch hinten noch.
Ja, wir haben lange genug auf den Kopf bekommen, dass wir dann im 2004 entschieden haben, dass wir auch eine günstige Linie montiert tun. Ich sage nicht, das braucht es nicht. Heute ist eine andere Zeit und es gibt Leute, die sich nicht alles leisten können und dementsprechend oder nicht wollen leisten, das kommt noch dazu. Dass so eine Pli-Garantie-Linie natürlich ein Wachstum hatte. Aber was schon feststellen ist, bei uns ist das nie in eine Höhe hineingekommen von 7-9% vom gesamten Umsatz, sondern ist in den Lebensmitteln heute ungefähr 3% Anteil. Und wir haben das gemacht mit diesen 400-500 Artikeln und mehr wird es nicht geben, weil wir eigentlich im Sortimentsaufbau noch ganz viel mehr drin haben. Wir haben als nächstes eigentlich die Eigenmarken, den Markenartikel gross und darüber auf eben das Naturaplan, also das Bio, oder, wo wir 1993 angefangen haben. Damals haben wir den Toni Felder bei uns, der war der Vater von dem Naturaplan, zusammen mit der Bioswiss. Mhm. Ich weiss noch, als ich im 92 gekommen bin und im 93 dann das lanciert wurde, ist jetzt auch bei uns intern, es hat ja noch Genossenschaften gehabt damals. Damals waren es noch fast 20 gewesen, da hat es solche gehabt, ja, das sind Spinner, das brauchen wir nicht. Also selbst intern nicht dran geglaubt worden ist. Und das ist erst eigentlich mit der Erfahrung.
Wie ist das jetzt gekommen. Intern? Das Sie nimmt mich eben noch Wunder, wie fest sind die Sachen getragen, auch intern vom...
Also ich habe Ihnen vorhin gut zugelassen, dass ich gesagt habe, Sie haben eben am Anfang nie Geld verdient. Oder? Mhm. Wir haben bei Naturaplan am Anfang nie an Geld verdienen gedacht. Mhm. Wir haben unheimlich viel investiert in diese Geschichte, also auch Mittel investiert. Mhm. Und das ist erst so, ich sage jetzt mal in den Jahren 8, 9, 10 nach Lancierung, wo man auch eine gewisse Sortimentsvielfalt drin hat, ist das langsam zu einem normalen Geschäftsbusiness geworden. Oder? Aber es war immer etwas Besonderes gewesen. Und es ist heute in der Unternehmung, sowohl Naturaplan auf der einen Seite, wie zum Beispiel auf der Textilseite, die ja dann 2-3 Jahre später gekommen ist, mit der Natur allein, das wird voll und ganz getragen. Wir haben in jedem Laden
ein Verantwortliches. Das wäre ja aber eigentlich nicht bei jedem Unternehmen möglich, dass man so lange mit Verlust schafft, oder?
Ich glaube, das ist der Vorteil von unserer Rechtsstruktur, oder? Wir sind ja eine Genossenschaft, haben zwar viel Umsatz, wir haben 53'000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei uns, aber eigentlich sind das, ich habe es im Vorgespräch schon mal gesagt, das sind alles KMUs, oder? Malvalia ist ein Laden, ist eine Zelle für sich, oder? Und die müssen können funktionieren. Und wir müssen dafür sorgen, alle, die nicht im Laden tätig sind, ob man in der Logistik oder in der Buchhaltung oder wo auch immer oder im Einkauf tätig ist, wir haben dafür zu sorgen, dass die gut arbeiten können.
Mhm. Jetzt, Sie haben ja auch Konkurrenten, also jetzt kommen ja noch Lidl und Aldi und Migros. Ich will ganz kurz nochmal Ihre Kindheit zurück. Also Sie sind in einem Vollgeladen aufgewachsen. Es gibt einen Schweizer Slam-Poet, der Gabriel Vetter, der hat ein Lied oder einen Text geschrieben und tut den auch immer wieder vortragen. Das heisst «Das Mikrokind» und wir hören ganz kurz, nur einen kurzen Ausschnitt da drin.
Du bist und bleibst ein Mikrokind, ein Mikrokind, ein Mikrokind, du bist und bleibst ein Mikrokind, ein Mikrokind, da bist. Gobkind, hat mein Grossi gesagt, Gobkind hat mit 10 schon euren eigenen iMac. Und Mikrokinder haben, wenn es gut kommt, mit 15 ihren ersten eigenen Big Mac. Gobkind, das sind die Kinder, hat sie ganz zum Schluss gesagt, wo während dem besten Streit ums schönste Spielzeug im Kindergarten sich einfach plötzlich umdrehen, im besten Moment von dem super Streit um das super Spielzeug sich einfach umdrehen, die Schultern zucken und sagen: Der Gescheiter geht nach, der Esel bleibt stehen. Und im Bäbeliegen hinten wortlos verschwindet, während jetzt das Mikrokind einfach plötzlich mit dem super Spielzeug alleine in dem hohen Kindergarten innen steht und ein verdammt schlechtes Gewissen hat. Mir, hat das Grossi gesagt, wir sind die Zweitklasse, hat mein Grossi gesagt. Das sind wir. Mikrokind, du bist und bleibst ein Mikrokind, ein Mikrokind, ein Mikrokind, du bist und bleibst ein Mikrokind, ein Mikrokind, da bist. Hat sie gesagt, aber los, versprich mir einfach eins. Egal was passiert und auch wenn du schon immer ein Mikrokind bist und immer ein Mikrokind wirst bleiben, versprich mir einfach das Folgende. Kauf nie, nie ein Brot in der Mikro. Und da habe ich dann irgendwie auch wirklich verstanden als kleines Kind, dass man als Mikrokind vielleicht einfach ein bisschen flexibler muss ich sein.
Der Streit-Mikro-Gob, haben Sie das auch so erlebt?
Als Bub habe ich das so erlebt. Da hat's im, bei uns selber hat es natürlich geheißen, wir haben im Dorf übrigens schon einen Gob gehabt damals. Und meine Mutter hat immer geschaut, was dort läuft. Oder? Und das war tabu gewesen, in Gob bist du nicht. Oder? Das ist klar, wenn du an den Laden daheim hast, erst recht. Aber das ist wirklich so gewesen. Es hat Familien gegeben, die sind in Migros, es hat Familien gegeben, die sind in Gob und es hat auch Rigi gegeben, die sind zu uns gekommen. Und mir ist selten damals eben nur in einer oder nur in mehreren, also, sondern es war ziemlich kanaltreu. Es war
parteiisch.
Das ist es so, ja.
Wo sind Sie gepostet als Ihre Eltern?
Also ich weiss, als Kind hat sie in Trani auch einen Gobladen gehabt, so einen mit der Theke noch, wie sie erzählt haben. Und der Mikrowagen ist gekommen. Das weiss ich auch noch, wo der so aussen aufgemacht hat. Meine Großmutter hat ihm erzählt, sie war eine der ersten Genossenschafterinnen vom Migros. Und hat das so gedreht mit Würde. Also wir haben dort noch, uns hat man noch so angeschaut, wie wir das gewesen sind und jetzt. Mhm. Und sie hat es noch geschafft gehabt. Sie hat dann in Costa oberhalb Gemeda gewohnt in den letzten Jahren und dort ist immer noch der Migros-Wagen rauf. Und der hat dann auf einmal das einstellen und sie hat es geschafft. Nochmal 2 Jahre ist der Wagen noch aufgegangen und irgendwann haben sie es dann auch eingestellt. Aber das sind so kleine meine Erinnerungen vor allem. Ich glaube nicht, dass meine Eltern parteiisch waren. Sind. Wir sind da und dort gegangen. Oft dann auch wir haben eben im Locarnese, das, was jetzt Coop übernommen hat, der Mercato Cattori, das war unser grösster, tollster Laden. Einer der wenigen unabhängigen Grossläden. Und das ist an dem traurig nach.
Die Familie Cattori hat das nachher der Carrefour verkauft. Genau. Und so ist es jetzt, wo Carrefour weg ist, ist es dann zu uns gekommen.
Ja. Sie sind nicht, Sie sind in Basel geboren, sind mit 6 in Tessin gezogen. Mhm. Und haben dann, Sie haben mir erzählt, dass Sie dann das Deutschschweizerische total abgelehnt haben.
Ja, es Weile lang. Also als Kinder haben sie uns natürlich geplagt, wie man unter Kindern sich plagt. Und ich war zu China und sie haben uns abgeschlagen, weil wir Deutschschweizer waren und so. Und dann habe ich, also meine erste Reaktion war dann, einfach tessinerisch werden, den Namen nicht mehr sagen, meine Eltern 10 Meter hinten anlaufen, genieren, wenn die Deutsch reden vor den anderen. Und es ist dann so weit gegangen, dass ich angefangen habe, so wirklich böse reden über Deutschschweizer und so, bis dann mein Vater mal gesagt hat, die schlimmsten Rassisten sind die Kinder der Deutschschweizer, die dort unten aufgewachsen sind. Und dort irgendwie in diesem Alter habe ich dann schon ein bisschen gewusst, dass Rassist, das will ich nicht sein. Und das hat dann ganz viele Jahre gedauert, dass ich das irgendwie kann wegrichten in mir, die 2 Seelen, dass ich jetzt, also ich finde es immer noch eine Errungenschaft für mich, dass ich kann durch Intragna oder durch Malvaglia durchlaufen, Deutsch redend und jemandem auf Tessiner Dialekt zureden, dass ich das jetzt kann zeigen, dass ich das nicht mehr, das ist, braucht immer noch wie eine innere Kraft für das. Also,
dass Sie sich immer noch ein bisschen schämen?
Ein bisschen irgendwo nicht, mit immer noch ein bisschen. Und natürlich unterdessen bin ich auch stolz und finde es schön, dass ich so, ich sehe mich als Übersetzerin zwischen diesen 2 Kulturen, weil ich kenne so ein bisschen das Gefühl von beten.
Wieso haben Sie denn nicht einen Tessiner geheiratet?
Ja, das kann man dann fragen.
Das wäre eine Neuerung.
Nein, das ist dann irgendwie ist nicht passiert. Also ich bin lange, immer wieder hatte ich Tessiner Freunde, aber jetzt ist mein
also doch der Schritt in Schweizer. Ist das so schwierig, also quasi als Tessinerin aufgenommen zu werden?
Ja, dazu mal dort und dazu mal ist es relativ schwierig.
Warum?
Ich denke, im Locarnese hat es einfach nochmal etwas anderes. Dort haben so viele Deutschschweizer Häuser gekauft und es sind wirklich viele rum und sind auch oft ein bisschen schroff rumgelaufen. Also sie haben einfach Deutsch geredet statt also Schweizerdeutsch statt Hochdeutsch oder einfach probiert, sie haben nicht probiert Deutsch, Italienisch reden und sie haben auch so das Gefühl, sie haben ihr Land für viel zu billig verkauft, das waren die Zeiten in den 50er Jahren, wo da ganz viele Russische für nichts verkauft worden sind, die haben sich nachher noch natürlich hätten sich können Finger beissen und ich denke, das sind so verschiedene Sachen zusammen, fast zu viele Leute von dieser Seite, sie haben sich bedrängt gefühlt. Und ich muss sagen, jetzt, als ich im Blegnatal bin, erfahre ich noch mal ganz etwas Neues und anderes. Das ist ein Tal, wo sehr wahrscheinlich schon so lange gewöhnt ist, dass die Leute durchgehen. Es ist ein Durchgangstal und sind sich gewöhnt an Foresten, an Leute von aussen. Dort habe ich ganz ein anderes Benvenuto gehört als alles.
Und dort machen sie sogenannte Tavolatas, also wo man bei ihnen sich anmelden kann und dann kann man an ihrem grossen Tisch essen.
Ja, einerseits eben, die einen kommen dann auf die 7 essen und andere kommen schon vor, ab 2 kann man schauen, mir in die Töpfe schauen und in der Küche rum und eben so Töpfe aufmachen, schmecken und Einfach zuschauen. Das ist nicht wirklich ein Kochkurs. Ich gebe nicht Rezepte ab, weil ich ja ständig improvisieren und so. Ich probiere dann laut zu denken und zu zeigen, und was ich mache.
Sie machen Ihr Privathaus auf,
ja,
damit
genau.
Leute kommen können.
Genau, das ist jetzt meine Formel. Nicht mehr ein Restaurant, nicht mehr ein öffentliches Lokal, sondern für die Tage, wo ich entscheide, oder man kann sich auch als Privatgruppe anmelden mit Minimum 10 Leuten, für die Leute in dem Moment geht es auf, und es ist dann wirklich unser Privathaus, wo wir es normalerweise
machen. Sie sind ja auf Umwegen eigentlich Köchin geworden. Sie haben ganz viele verschiedene Sachen ausprobiert. Sie waren auch 2 Sommer auf einer Alp gewesen.
Ja, das ist...
Wie hat Sie das denn geprägt?
Das ist vielleicht wirklich eines der prägendsten Sachen. Ich bin Kindergärtnerin als Ausbildung und habe dann keine Arbeit gefunden und Television geschafft und Modell gebaut und England und so. Aber Alp, 2 Saison Alp, also auf Alpe Alsace im Matschatal, so eine, wo man 3,5 Stunden aufläuft und dann oben bleibt.
Den Sommer durch.
Den Sommer durch, ohne Auto, nichts. Das ist, ja, ganz eine harte Arbeit gewesen. Wir sind am Morgen auf den Ellbogen aufgestanden, weil wir so weh da haben vom Melch. Wir haben 42 Kühe gehabt, 210 Geissen, 12, alles von Hand. 2x Käse im Tag, also es war wirklich eine harte Alp gewesen. Und dort einerseits ja, merken, man kann müde sein und man mag immer noch, also unser Körper mag viel verleiden. Mhm. So das Durchheben habe ich sicher mal gelernt. Und das andere einfach der Rhythmus, der Bauernrhythmus. Es gibt keinen Sonntag, es gibt keine Freizeit. Die Kühe geben Milch, Geissen wollen gemolken werden und man muss das Ganze verarbeiten. Dass der Rhythmus, wo irgendwie so, da kommst du in die Natur rein, kommst einfach, bist ganz nah dran. Und dann kannst du sprühlen manchmal, wenn der Geissen vor der Nase wieder raufrennen, weil sie keinen Unterstand im Regen haben und du in den Gummistiefel rumschleiferst in diesen Wiesen und so. Und dann andererseits bist du am Melch und die Sonne kommt rauf und siehst auch noch am Tal Gemsi, wo der Schnee runterschleifert. Da kannst du wieder, also es hat so beides, also es hat so ganz starke Momente in beiden Richtungen.
Wo wir eben mit dem Vater zusammen noch gerösselt haben, oder? Mhm. Ist es auch so gewesen. Meine Eltern sind beide aus einer Bauernfamilie gekommen. Und wir haben die Rosse selber gemacht. Also wir haben selber Käuen, selber Stroh rein da. Wir haben jeden Morgen um 4:30 auf müssen, die Rosse auch pflegen. Und, aber das hat, so wie Sie gesagt haben, das hat auch ein bisschen Durchstehvermögen mitgebracht. Oder?
Mhm.
Und den Zahltag hast du ja immer wieder gehabt, wenn du am Konkur etwas Gutes hast können, machen, einen guten Rang erreichen oder so. Das war eigentlich der Zahltag. Mhm. Wir haben übrigens noch so eine Verwandtschaft fast miteinander. Ich kann Ihnen so zuhören. Wir haben meine Frau, ihre Cousine, die ist in Rasa. Mhm. Der Peter Meier mit Frau.
Ja. Nein.
Ja. Und ja. Der, jetzt ist auch ein Alpbauer, oder?
Schwein hat dann später unsere Sachen bekommen. Der Famosa.
Der tut übrigens auch selber Metzger. Er hat ja eine neue Schür können machen. Und da muss ich auch sagen, er hat auch Durchstehvermögen gehabt. Ja. Und kommt auch, er war nicht Kindergärtner, aber Lehrer.
Mhm.
Und ist dort auf und ausgezogen, aus der Deutschschweiz.
Antoni Losi, Sie sind einer, der gerne an der Front ist. Das heisst, dass Sie, glaube ich, 2 Tage in der Woche sind Sie in Ihrem Chefbüro zu Basel und sonst sind Sie unterwegs.
Ja, das Wieso? Ist ja so. Ich habe immer gesagt, den Erfolg machen wir nicht primär im Büro. Es braucht im Büro Leute, die vorausdenken, vorausarbeiten und eben dafür sorgen, dass man vorher ein gutes Geschäft machen können. Aber es braucht sehr viel Kontakt zu den Leuten. Und von dem bin ich eigentlich immer überzeugt. Ich habe das gelernt, als ich noch in der Waro war und selber Frontverantwortlicher war. Als ich in Coop kam am ersten Arbeitstag, habe ich eigentlich gemeint, ich werde Non-Food-Verantwortlicher, eben im Sinne von Vorausdenken dahinten. Und dann hat der damalige Chef gesagt, er hätte da noch so ein Problemkind, er hat immer so ein Gouverneur rumgeschoben. Und das war Coop Zürich, der einen Haufen Geld verloren hat. Und er hat gesagt, was machen wir jetzt? Dann habe ich gesagt, ich mache beides. Weil ich einfach das Herz hat immer mindestens 3/4 für die Front geschlagen. Und ich bin damals nach Zürich dann und habe beides dann dürfen machen. Wir haben die Unternehmung wieder hergebracht und das ist nur gegangen in dem, dass ich wirklich zu den Leuten bin.
Wenn ich was heisst denn, dass ich zu den Leuten bin? Also sie, dann gehen sie dort hin und dann schauen sie jedem auf die Finger?
Nein. Vielleicht denen, die meinen, sie sagen ganz grosse Schlaumeier. Ja, schon. Aber sonst nicht. Draussen sehe ich, ob die Beschlüsse, die an einem anderen Ort gefällt worden sind, ob die umsetzbar sind. ob die erfolgreich sind, ob die Leute kapiert haben, um was es geht.
Haben Sie ein Beispiel?
Ja, also Naturaplan, oder? Wenn Sie nicht einen Verantwortlichen haben pro Laden, der für das Naturaplan hersteht und auch das Wissen mitträgt, dann werden Sie nie einen Erfolg haben draussen. Also sind das Fragen, die man immer wieder natürlich daher nimmt. Ich gehe in einen Laden rein wie eine Kundin oder ein Kunde. Ich gehe nie beim Lager rein. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die gehen morgen alle beim Personaleingang rein. Und es gibt solche, die laufen nie um den Laden herum. Das siehst du, wenn uns Zettel überall rumliegen und die Wege nicht geputzt sind und so weiter. Ich gehe rein wie eine Kundin.
Also dann nehmen Sie ein Wägeli?
Nein, nicht einmal ein Wägeli. Geistig habe ich eins bei mir. Geistig habe ich ein Wägeli bei mir. Oder? Und dann gehe ich mit den Leuten draussen. Also erstens, ich glaube, wenn Sie Chef sein wollen, und zwar einen anerkannten, dann müssen Sie die Menschen mögen. Man kann nicht Chef sein, wenn man die Menschen nicht gerne hat. Und ich bin jemand, der die Menschen gerne hat. Und wenn Sie das haben, dann ersetzt das Mail kein Gespräch. Sie kommen nur weiter, indem man auf gleicher Augenhöhe miteinander redet. Und für unsere Leute draussen ist, für mich ist das ein Highlight, rauszugehen. Ich leide, wenn ich lange im Büro sitzen muss. Dann leide ich. Oder? Ich fahre lieber 70.000, 80.000 Kilometer im Jahr selber. Ich fahre selber, ich habe keinen Chauffeur. Und gehe zu den Leuten raus. Und die sagen, weg, jetzt kommt der. Oder? Komme ich auf Malvalia? Sagt die, yes, Maria, das ist ein kleiner Laden. Macht knapp 3 Millionen Umsatz. Aber der trägt ein Stück von unserem Mosaik am Schluss bei. Und ich war im Bosco Curin oben. Bosco Curin, da können Sie dort hinkommen, ist fast am Ende der Welt. Und die Gemeinde hat uns gebeten, den Laden nicht zu tun, weil wenn wir den zutun, haben sie nichts mehr. Mhm. Einfach gar nichts mehr. Alles andere ist schon weg, die Schule und Post. Aber wir sind noch dort. Oder? Wir haben auch Einsparungen machen, weil das ist natürlich ein feuerrotes Geschäft. Mhm. Das ist feuerrot. Also wenn der Lastwagen am früher abgefahren ist im Lagerhaus, ist schon rot gewesen. Aber das kann man als Genossenschaft. Oder? Wir haben noch einen anderen Auftrag als nur Geld verdienen. Und wir sind keine gewinnmaximierende Firma. Und ich glaube, das hat den Ausschlag gegeben, dass wir eben ein Naturaplan können als Projekt machen. Oder Pro Montagna ist auch so ein Projekt, oder? Wo man wirklich echte Ware, oder? Wo vor Ort produziert, möglichst regional auch vermarkten kann. Und das ist das Wichtigste.
Wenn man so ein bisschen umschaut, auch im Internet und ein bisschen GoP-Sachen raussucht, dann stößt man gleich mal auf 10 Führungsgrundsätze. Welches ist Ihr Lieblingsgrundsatz?
Zuhören können.
Können Sie gut
zuhören? Heisst einer. Ich glaube, ich kann zuhören. Ich habe sehr viel gelernt. Ich habe auch sehr viel weitergeben. Das ist beides. Ich glaube, es braucht beides dazu. Ein anderer Führungsgrundsatz ist, dass wir in unsere Leute investieren. Wir geben über 1% vom Umsatz aus für Weiterbildung in unserem Unternehmen. Ich kenne kein anderes Schweizer Unternehmen, das so viel in die Leute investiert. Und trotzdem sind wir sind nie am Ende. Und das Schöne ist, oder? Ich habe auch viel Kontakt natürlich dann an der Front mit Kundinnen und Kunden, die mich dann anhauen und mir auch mal etwas, nicht nur erfreulich, sondern mal etwas Wurst sagen.
Was macht Sie am meisten hässig, wenn Sie in einen Laden reinkommen und zum Beispiel, wann sind Sie nicht zufrieden?
Also ich bin nicht zufrieden, wenn der Laden nicht super und frisch da steht. Da bin ich überhaupt nicht zufrieden. Und ganz verrückt macht, wie wenn man dann noch auf alles auf und unehrlich ist. Weil Fehler können passieren. Das kann in der Logistik passieren, das kann in der Frontforen passieren, es können plötzlich am Morgen zwei nicht arbeiten, weil sie krank sind. Dann kann das sein, dass es einmal eine halbe Stunde länger geht. Aber man muss herstehen und sagen, warum das so ist. Und das verlange ich auch von unseren Leuten. Und ich gebe das Gleiche, gebe ich auch zurück. Sie haben genau das gleiche Recht auf meiner Seite.
Jetzt hören Sie aber dann, also Sie geben die Geschäftsleitung ab, ich glaube 2011 oder so, etwa in 2 Jahren. Dann können Sie ja nicht mehr so ab Front. Was machen Sie dann?
Also ich habe ja gesagt, dass ich frühestens im 2011 den Chefposten abgebe und dann im Verwaltungsrat wechseln. Aber eins kann ich Ihnen heute schon garantieren. Auch als Verwaltungsratspräsident werde ich an die Front gehen. Weil mir fehlt das, wenn ich das nicht mache. Und unser Verwaltungsratspräsident, den wir bis jetzt gewählt haben, hat das auch gemacht. Und das werde ich nicht hören können. Das heisst, ich gehe einfach mit den Verantwortlichen raus, wie ich das heute auch mache. Ich gehe heute in eine Region ins Tessin und dann gehe ich mit Mario Colotrella und Herrn Bontagnoli aufs Tournee. Zu seinen Läden, zu seinen Projekten.
Also Sie können nicht alleine?
Es gibt beides. Es gibt beides. Aber meistens gehe ich auch mit den Leuten, weil da höre ich noch viel mehr. Und es geht auch darum, dass man... Ich habe noch nie einen Laden, ein neues Projekt unterschrieben, das ich nicht gewusst habe, wo es steht. Also ich wollte wissen, woher das der Laden steht und wie der aussehen soll, bevor ich einen Kreditantrag unterschreibe.
Was haben Sie noch für neue Pläne, Merit Bisegger?
Also im Moment mal nicht mehr. Neue ist vielleicht, dass ich diesen Sommer etwas nicht mehr mache. Ich bin mehr am Abbauen von diesen Wahnsinnsprojekten, die ich da immer wieder zwischendrin kann. Ich habe jetzt 6 Jahre lang während dem Filmfestival das Restaurant geführt im schönen Garten vom Teatro Paravento. Das werde ich jetzt nicht mehr machen. Das war so eine Monster-Sache. Ich habe dort für 200 Leute pro Abend Minimum gekocht und alles frisch und Berge von Gemüse durchgelassen. Und das werde ich jetzt nicht mehr machen, so wie ich auch an der Fiera von San Martino nicht mehr so bin.
Aber das Filmfestival, das hat ja auch noch so ein bisschen Glamour. Das ist auch, da hat man sie auch gekannt. Werden sie es nicht vermissen? Tut es dann nicht weh, wenn es dann plötzlich Sommer ist und es losgeht in Locarno und sie sind dann hier im Plenio da?
Also für das Jahr habe ich es gut organisiert. Ich gehe ganz weit weg. Ich gehe auf Kirgisien, dass gut, das mich niemand... Ich werde dann nicht rum sein und komme eigentlich in der zweiten Woche vom Filmfestival komme ich dann zurück. Da kann ich dann schauen, wenn sie schon mal den ersten grossen Stress vorbei haben, und dann schauen, wie es denen geht, was sie jetzt führen. Nein, ja, sehr wahrscheinlich fehlt mir das schon, weil es ist natürlich eine ganz wahnsinnige Adrenalinsache und ich bin auch ein bisschen adrenalinsüchtig. Aber ich will das auch eben auch ein bisschen abbauen, dass ich auch noch arbeiten kann, ohne so viel Aufwand. Ja, sehr wahrscheinlich wird es mir auch ein bisschen fehlen. Und ich nehme an, mir kommen dann schon wieder neue Ideen, wenn es mir dann zu fest fehlt, so etwas, ich kenne meinen Geist. Mir kommen dann immer wieder neue Sachen, wenn es müsste so sein. Aber im Moment bin ich jetzt mal froh, von dem endlichen Ort gefunden. Ich habe meine Traumküche eingebaut in dieser Casa Mirogusto und das ist... Ich finde es einfach ganz schön, die Essen so in einem kleinen Rahmen mit maximum 20 Leuten. Und das gibt einfach viel mehr her mit den Leuten, so viel mehr direkten Kontakt als da die riesen Mengen.
Ich glaube auch, in dem Alter muss man sich ja mal ein bisschen die Frage stellen, was danach. Also mit 40 habe ich gesagt, das ist überhaupt kein Problem, ich mache bis 80. Ich würde sagen, immer noch, ich mache bis 80, ich sage nicht, ich höre vor und auf. Aber es geht auch darum, dass man wieder Leute, gerade bei uns, wieder Leute kann anziehen kann. Darum ist es so, dass ich jetzt die sogenannte Supermarktteil abgebe auf den 1. Juni. Einen jungen Nachzügler, der kommt. Weil irgendwann muss meine Nachfolge geregelt werden. Die sollten wir möglichst selber machen können.
Ich wünsche viel Erfolg beim Loslassen und danke für das Gespräch. Und Ihnen allen einen schönen Sonntag. Merci.
Persönlich ist heute live aus dem Taburettli zu Basel gekommen. Die Gäste von der Esther Schneider waren die Köchin Merit Bissegger und der Coop-Chef Hans-Uli Losli. Technik Michaela Wiesbeck und Matthias Ganz. Sie können die Sendung heute Abend nochmal hören, ab 10 Uhr wieder da auf DRS1. Oder Sie finden sie ab heute Nachmittag auch im Internet unter drs1.ch. Das Persönliche vom nächsten Sonntag, das kommt dann aus dem Foyer vom Stadttheater Bern. Die Gäste von der Karin Freis sind Regula Riet, sie ist Baudirektorin von der Stadt Bern und der Gusti Polak, Liedermacher und Kabarettist.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs1.ch.